Wo gibt's denn solch eine grandiose Veranstaltung? Ich war schon das letzte Mal total sprachlos, das zu erleben in diesem riesigen Saal und dann, woher ihr überall kommt und dann, dass wir einfach das Wort Gottes miteinander lesen. Heute Abend geht's um das wichtige Thema, Martin Frasch hat's ja schon gerade gesagt, im Dienst für Jesus. Aber heute Abend ganz besonders, dass wir die Kraft von Jesus erleben. Die Kraft von Jesus erleben, sind ja so viel müde Leute im Dienst für Jesus. Erschöpft, ausgebrannt, erdrückt, mit machen wir gerade fertig, wir müssen überall, wir können doch einfach nicht mehr. Und dann auch die vielen Lasten, die man zu tragen hat in den Aufgaben. Und wir lesen dazu aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. Dafür halte uns jeder für Diener von Christus, als die Diener von Christus und die Haushalter, die Stewards über Gottes Geheimnisse. Das ist Bedienungspersonal Gottes über seine Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, von den Ökonomen, von den Verwaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Und wird das Trachten, die heimlichen Regungen der Herzen offenbar machen, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Es gibt ja eine Anfechtung, die ganz besonders Leute bekümmert, die tätig sind für den Herrn, die mit ihrem Leben Gott dienen wollen. Und die sagen, jetzt diene ich schon so lang meinem Herrn und habe so viel für ihn getan. Was kriege ich denn dafür? Ganz am Ende vom Alten Testament, in dem Büchlein Maleachi, Propheten, da nimmt er die Stimme aus der Gemeinde auf der Maleachi und sagt, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, es ist umsonst, dass man dem Herrn dient. Warum machen wir denn das Ganze überhaupt? Ist umsonst, ein Frust, kommt nichts dabei raus. Und dann sagt der Maleachi, ach, wenn ihr merken würdet, das wird alles sichtbar werden, wer dem Herrn dient und wer gottlos lebt. Wisst ihr nicht, dass ich euch des Himmels Fenster auftun könnte und Segen herabschütten, die Fülle. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. In einer ausgelassenen Freude. Jetzt sieht man natürlich normalerweise bei den Dienern Jesu ganz wenig von dieser Freude. Ganz wenig. Dass sie rumhüpfen wie die Mastkälber, dass sie diese Sonne der Gerechtigkeit aufgehen sehen. Aber darüber wollen wir heute sprechen. dass es der schönste Stand überhaupt ist, wenn man Jesus von ganzem Herzen dient. Und dass wir die beschenktesten und glücklichsten Leute werden im Dienst für unseren Herrn Jesus. Und dass wir das erst entdecken dürfen. Der Garve war ein Zinzendorfmann aus der Herrnhuter Brüdergemeinde. Er hat in seinem Leben manche schwere Lebensführung erlebt. Er wäre so gern Lehrer gewesen, dann hat man ihn dort im Lehrberuf gemobbt. Und seine Vorgesetzten haben auf die bösen Stimmen gehört und dann hat man ihn in eine Bibliothek versetzt. Aber dieser Garve hat sehr drunter gelitten unter seiner Lebensführung. Aber er hat uns ein herrliches Lied geschenkt, wo er das besingt, was es für eine tolle Sache ist, Jesus zu dienen. Welch ein Herr! Ihm zu dienen, welch ein Stand! Wenn wir seines Dienstes pflegen, lohnt er unserer schwachen Hand armes Werk mit reichem Segen. Wissen Sie, wenn Jesus anfängt, uns zu segnen, wir sind oft blind dafür. Vielleicht haben viele von uns heute gar keine Ahnung davon, wie Jesus in ihrem Leben einen ganz großen Segen schon hineingelegt hat. Ich habe das schon gelernt in der Jungschar, dass damals der Leiter gesagt hat, Gott lässt sich nicht schenken. Und das ist wirklich wahr. Das ist so herrlich, dass man sagt, das, was einen nie reut, ist das, was man für den Herrn eingesetzt hat. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, wenn bei uns als Sonntagmorgen so ein harter Sonntag war in der Ludwig-Hofacker Gemeinde mit zwei großen, vollen Gottesdiensten und all den Vorbereitungen und nachfolgenden Gesprächen, dann habe ich gesagt, so jetzt ist mein Bedarf gedeckt. Dann hat meine Frau gesagt, jetzt gehen wir noch ins Altenheim. Sag du, jetzt reicht's. Ich kann jetzt nicht mehr, jetzt ist wirklich so. Und wenn wir heimgekommen sind, sage ich, liebe Frau, vielen Dank. Wie wurden wir beschenkt? Von jedem Besuch. Wie oft ist uns schon so gegangen? Zu Straßeneinsätzen. Ach, das ist so furchtbar. Jetzt der Straßeneinsatz in der Fußgängerzone und dann die spöttischen Leute in der Königstraße. Ich sage immer, wir haben gebetet, dass es regnet, dann muss man nicht rausgehen. Aber, und dann sind wir raus. Und dann sind wir heimgekommen und sagt, der Himmel war offen. Und was wir für Gespräche führen konnten. Zuerst, ich sage es ganz ehrlich, hat man immer die Vorbehalte, muss das jetzt auch noch sein? Und dann, wenn man loszieht, wie man an jedem Krankenbett reich beschenkt wird. Ich will jetzt einfach mal das an einem Lebensbild zeigen, eines Mannes, den Sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Es war ein großer, alttestamentlicher Professor, Dozent für Altes Testament in Leipzig, der 24-jährig schwer erkrankt ist. Er hieß Friedrich Schmidt, an Typhus, Lungenentzündungen und damals auch noch die Tuberkulose bekommen hat. Und dann war er mit jungen Jahren ein sieches Wrack, Friedrich Schmidt. Wie hat Gott diesen Mann gebraucht? Man hat ihn zuerst nach Davos geschickt, damit er in der guten Luft von Davos Heilung von seiner Lungentuberkulose bekommen soll. Aber des Klimas wegen ist er dann nach Cannes gezogen. Er war immer gefährdet. Die kleinste Erkältung hat ihm den Tod bringen können. 36 Jahre war er Kurpastor in Cannes. Schon das Sprechen strengte ihn an, Schreiben, jede Bewegung war erschöpfend für ihn. Nach jedem Predigen war er völlig fertig, nach jedem Krankenbesuch konnte er kaum mehr. Aber er war der Mann, der die Hotel- und Gaststättenmission gegründet hat. Ausgerechnet dieser todkranke Mann, ein siecher Mann, der Kellner Pastor Schmidt. Und er hat gesehen, wie niemand sich für diese Hotelangestellte kümmert. Das war also im letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert. Und wie die ausgeliefert waren, den Launen des Publikums und die keine geistliche Betreuung hatte. Und die waren gehetzt und junge Leute auch den Versuchungen ausgesetzt, denen man als Mann gar nicht widerstehen konnte. Und er litt mit den Jungen, hat überall diese Gaststättenkreise der christlichen Kellner gegründet und ist durch ganz Europa gereist mit der Schlummerrolle, mit dem Inhalationsapparat in der Kraft von Jesus. In einer neu geschenkten Kraft. Und er organisierte die Gasthausmission und die Gottesdienste für Kellner, die nachts um zwei stattfinden musste, wenn die erst Feierabend hatte. Und nur mit dem einen Ziel, durch eine Bekehrung zu Jesus, einer Sammlung aller Lebenskräfte, ganz auf Gott, können Menschen gerettet werden. Und er hat überall geworben, sagt, tu doch was, mach doch was. Und hat Evangelisten geworben, Pastoren, Seelsorger, tun Sie es, es lohnt sich. Und hatte über seinem Bett den Spruch aufgehängt, ich muss wirken, solange es Tag ist. 36 Jahre mit einem Siechenleib, immer am Rand des Todes. Das Geheimnis unserer Kraft, das haben wir nicht. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Wie viel mehr sollten wir als die gesunden, kräftigen mit diesem Gnadengeschenk Gottes rechnen? Und damit umgehen. Deshalb will ich den ersten Vers jetzt auslegen. Dafür halte uns jedermann für Diener von Christus und Haushalter über seine Geheimnisse. Das ist schön. Wir sind als Christen Diener von Jesus. Passen Sie bitte auf. Wir sind keiner Organisation verpflichtet. Auch keiner noch so christlichen Organisation, auch keiner noch so frommen Kirche, wie wir sie haben, Freikirche, Landeskirche, was wir haben, noch irgendeiner Konfession. In unserem Leben muss es heißen, von Jesus gerufen, von Jesus in Dienst gestellt und ihm allein dienend, mit allem, was ich bin, so lebe ich nun und Christus lebt in mir. Und was ich lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Jetzt ist es ganz schlimm, dass die meisten meinen, nur wenn man einen Hauptberuf in irgendeiner christlichen Organisation hätte, das sei Dienst. Nein, nein, kein Wort davon in der Bibel. Mit all deinen Lebensaufgaben, ob du Politess bist oder Friseuse, ob du Ingenieur bist oder Lehrer oder Pfarrer oder Diakon, ganz gleich, wo du bist, an jedem Platz, wo du in der Welt lebst, in deinen Familienverpflichtungen, in deinem Freundeskreis, wo du bist in allem ein Diener von Jesus und du kannst dich nie aus dieser Position beurlauben lassen. Überall, wo du bist, dienst du Jesus. Das ist die größte Adel unseres Lebens. Obwohl wir doch so schwierige Leute sind, so sündige Leute, schmutzige Leute, fehlsame Leute, bis zur Todesstunde. Kann sich ja manchmal grün und blau ärgern über seine eigene Dummheit und über seine Glaubenslosigkeit und seine Mutlosigkeit. Aber das hat Jesus so bestimmt, dass wir seine Zeugen sein sollten und mit allem, was wir sind, ihm dienen. Da lag wieder bei der Post die große Werbung bei Ihnen auch. 500.000 Euro können Sie gewinnen, ganz besondere Gelegenheit. Dann können Sie ein tolles Auto gewinnen. Wir werden ja überall immer wieder an die großen Ziele erinnert, was man mit seinem Leben machen kann. Dabei ist das der größte Bluff. Die Wahrscheinlichkeit ist kleiner als null, dass man da was gewinnen kann. Aber wir Menschen sind immer wieder fasziniert von irgendwelchem Glück, das für uns vorüberzieht. Ich muss immer wieder lachen, wenn man heute uns Senioren solche Lebensziele vorsetzt. Ich bin ja immer dankbar, dass man bei euch kein Interview macht. Das finde ich so albern und so doof immer, wenn die Fragen gestellt werden. Da kommt ja immer die dümmste Frage, wie fühlen Sie sich im Ruhestand? Es gibt ja für einen Christen keinen Ruhestand. Was soll es einen Ruhestand geben? Für einen Christen gibt es keinen Ruhestand. Ich bin immer im Dienst. Und wo mich der Herr gebraucht, ob ich im Altenheim oder im Pflegeheim bin oder ob ich zu Hause bin, ich diene meinem Herrn. Mit den Gaben, die ich habe und wie er mich braucht, mit allem, was ich bin. Und deshalb ist die Idee, dass wir irgendwo in der Südsee am Strand Muscheln sammeln oder Softball spielen oder mit der mit dem Motorboot da rumreden, was man sagt, das ist das Ziel, was man im Alter alles machen kann, Träume und Sehnsüchte, was mein Leben sein soll. Es gibt nie etwas Erfüllenderes, als dass ich an meinem Platz, wo Gott mich hingestellt hat, nicht den Menschen diene. Nicht den Menschen diene, sondern dass ich dort meinem Herrn Jesus dienen kann, angefangen in der Ehe, mit den Kindern und Enkeln, wir haben schon Urenkel, und dass ich Jesus dienen darf und mit den Menschen denen ich begegne und wo mich der Herr noch braucht und ruft. Es war damals in Korinth eine ganz besondere Not in der Gemeinde, dass das, was in der ganzen Welt üblich ist, dort Mode wurde. Nämlich, man hat seinen Ruhm gesucht. Das ist unter Christen teilweise eine schlimme Sache. Mit dieser Ruhmrederei und Anerkennung und Ehre, Ehrenkäserei, wie man so schön sagt. Und wie man sagt, wer ist der Beste und wer macht es noch besser und wer ist der flotteste Prediger? Es ist ja interessant, dass der Herr Jesus oft die Schwächsten der Schwachen benutzt hat, um seine wirksamsten Werkzeuge zu sein. Das dürfen wir Württemberg gar nie vergessen, dass ausgerechnet der Ludwig Hofacker, der in seinem ganzen Körper so schwach war, der gar nicht laut sprechen konnte, der am Rand des Todes stand, ein solches Werkzeug für Jesus wurde, von der Kraft Gottes, die die Menschen erreicht hat. Mein Großvater Chef Buch, der hier den CVM gegründet hat, der wurde ja in Stuttgart mit dem 13. Lebensjahr im CVJM bei Elsässer ganz tief angeregt. Damals war der erste Heilsarmeesoldat in Stuttgart. Der Oberkirchenrat hat dafür gesorgt, dass er auf der Königstraße beim Traktatverteilen verhaftet wurde. Hat man Angst gehabt. Aber kurz drauf kam der William Busch selber nach Stuttgart. Da war ja eigentlich nur ein Kaufmannslehrling gewesen, aber von Jesus ergriffen, der William Busch, dieser wahnsinnig feurige Mann, der Heilsarmee, Gründer der Heilsarmee. Und mein Großvater hat damals mit 13 Jahren über der Predigt, das ist nur ein Schritt zwischen dir und dem Tod, die Entscheidung für Jesus getroffen. Und er hat, was bin ich dankbar, dass damals der William Busch nach Stuttgart ging und sich nicht geschoren hat um diese Widerstände, die da waren, und Gott hat ihn benutzt. Und das war meinem Großvater wichtig in seinem Kaufmannsberuf, Jesus zu dienen. Von der Hanschen Gemeinschaft bis zum CVJM und bis in Kirchengemeinderat hinein. Ich will Jesus dienen. Ich will ein Zeuge für Jesus sein in meinem ganzen Leben. Und da fragt Gott gar nicht so viel nach Gaben. Jetzt weiß ich, da tue ich ganz vielen weh, wenn ich immer wieder das betone. Ich habe ein wenig eine andere Meinung, als sie heute gemeinhin vertreten wird. Das ist ja bei ganz vielen eine große Mode, diese Gabentests. Ich finde das auch toll, wenn sie ihre Gaben testen. Es ist schwierig, wenn Sie nicht singen können, wenn Sie dann einen Chor leiten müssen. Das stimmt. Man braucht schon seine. Und wenn Sie die Zahlen nicht können, dann können Sie auch sicher nicht auf der Bank tätig sein. Das ist richtig. Man muss seine Gaben schon kennen. Aber das Tolle ist im Reiche Gottes, dass Gott immer mit ganz Schwachen begonnen hat. Mit einem namenlosen Beduinen namens Abraham, der irgendwo da gewandert war, der nicht einmal ein Heimatrecht an irgendeinem Ort dieser Erde hatte. Und Gott rief ihn und sagte, ich will was aus dir machen. Das Interessanteste und das Wichtigste, dass Gott was machen will. Er hat später einen Mann berufen, der hatte eine Karriere hinter sich, wie keiner von uns. Der hat alle Universitätsstudien, die damals in Ägypten möglich waren, durchlaufen, mit Bravour. Er war Adoptivsohn der Tochter Pharaos, war Mose. Er hat die ganze Diplomatensprache beherrscht, aber so hat ihn Gott nicht gebrauchen können. Mit all seinen Begabungen, das wird erwähnt in der Rede vom Stephanus, Apostelgeschichte 7. Da steht, dass alles, dass er so redebegabt war. Nur Hebräisch konnte er schlecht. Deshalb hat er Gott gesagt, ich bin nicht tauglich, da die Juden zu führen. Er konnte Ägyptisch. Aber Gott hat ihn erst gerufen, als er ein Gräuel wurde für die Ägypter, nämlich ein Viehhirte. Und dann stand er barfuß am Sinai. Und er durfte sich nicht mehr in Ägypten blicken lassen als Mörder. Und dann hat Gott gesagt, ich werde sein, der ich sein werde. Und das ist eine Erfahrung, die jeder von euch erleben wird, dass Gott sich ihm offenbart. Gott ruft dem, das nichts ist, das es sei. Ich würde sogar behaupten, das schlimmste Hindernis heute ist sicher, dass viele Leute sich viel zu viel einbilden, was sie alles sind. Und sie stehen Gott nur im Weg. Die sind gar nicht offen für das, was Gott aus ihnen machen will. Die sinken gar nicht auf die Knie und sagen, Herr, ich brauche deine Zurüstung. Wir haben sicher viel zu viel gekonnte Prediger und die alles perfekt aus dem FF können. Also, Herr, gib mir jetzt das Wort, das heute nötig ist. Darum ist so toll die Kraft, und das ist eurem Thema so super, die Kraft, die wir brauchen als Diener für Christus, die gibt er uns und die schenkt er uns. Ich weiß noch, wie wir in der ersten Gemeinde angefangen haben im Schwarzwald. Da ist uns schon gleich der Mesner dann begegnet und hat gesagt, also wissen Sie, ich muss alles ganz allein machen. Alles liegt auf mir. Sie kennen ja das Klagen. Ich bin der Einzige und ich muss alles machen. Und dann haben wir gleich gemerkt, das geht durch die ganze Gemeinde durch. Alle klagen. Und das Erste, was wir gesagt haben, jetzt dürfen alle weggehen, die alle überlastet sind. Wir haben auch zuerst die Chöre aufgelöst. Alle sagten, wir sind bloß noch so wenig und wir müssen immer da sein. Sagen, darf jeder heimgehen? Niemand muss mehr. Es soll bloß noch der kommen, dem Spaß macht. Ah, das war auf einmal schön. Wenn man es tut, aus Lust und aus Freude und nicht mehr aus Zwang. Und immer sagt, ich muss dabei sein und die Stange halten, dass es nicht aufhört, sondern so hat es ja keinen Sinn. Der Dienst für unseren Herrn muss Freude machen. Wir helfen einander auch nicht, wenn wir die letzten müden Kadetten auch noch singen und sagen, du darfst jetzt nicht aufhören. Doch, du darfst gehen. Das ist so schön. Gehört auch noch in die Reihe der Unbegabten, die Gott berufen hat, der Gideon. Wie der gedrossen hat, ganz verborgen auf der Tenne, damit die Midianiter ihm nicht noch das kleine Ernte stehlen. Und dann hat der Herr dann durch den Engel zu ihm gesprochen, der Herr mit dir. Da sagt er, wo ist denn der Herr? Ich sehe doch gar nichts. Wir sind ja bedroht von unseren Feinden. Und dann hat Gott gesagt, du, Gott beruft dich. Und er sagt, mir? Ich bin doch aus einem ganz kleinen Stamm. Ich bin doch eine unbedeutende Familie. Und eine unbedeutende Familie, hat Gott gesagt, in dieser deiner Kraft, hat doch gar keine Kraft, in dieser deiner Ohnmacht hat dich Gott berufen. Und Gott will das alles bei dir ausfüllen. Der will dir die Gaben geben. Und das ist das Wunderbare, dass Gott die Unbegabten begabt. Das haben alle vor dir schon so erlebt. Das Schlimmste ist bloß mit den Könnern, denen es über die Lippen runterkommt. Das wissen die Salbadern. Da kommt nichts raus. Sondern das muss der Herr schenken, das muss man erbitten. Oft haben Leute zu mir gesagt, was soll ich denn sagen beim Krankenbett? Ich sage, das weiß ich auch nicht. Mir geht es oft noch so, dass ich bis vor dem Krankenbett da stehe, es gibt so viele schöne Worte, und sage, Herr, das, was ich jetzt sage, muss von dir kommen. Und der Herr gibt's. Ein Wort von ihm, dass sie beim Trauerbesuch das haben, das Wort, Herr, ich will doch dir jetzt dienen, gib mir das Wort, segnest du. Sie brauchen nicht mal einen Erfolg sehen. Sie würden ja stolz werden am Ende und meinen, sie seien ein Könner. Ganz genug ist, dass der Herr es selber weiß. Wir sind Diener von Christus, Diener von Christus, seine Diener, ihm gehörend. Diener sind Leute, die gerne arbeiten. Übrigens, Arbeit ist das Allerschönste. Für mich war es die schwerste Stunde in meinem Leben, wo man mir erklärt hat, jetzt brauchen wir dich nicht mehr bis 62. Gott sei Dank hat Gott noch Aufgaben für mich bereit gehabt. Aber es war eine schwere Stunde. Vorher muss man jede Minute abknapsen, wo man überall Dienst tun kann. Wir brauchen dich nicht mehr. Wissen manche Rentner, wie das ist, wir brauchen dich nicht mehr. Gott braucht dich immer. Du bist nie unnütz, auch wenn die Organisation sagt, wir brauchen dich nicht mehr. Er braucht dich, er will dich begabt machen, will dich zum Dienst nehmen. Du bist ein Diener von Christus. Christus gibt dir deinen Wert. Und dass du tüchtig bist, das ist von Gott. Du bist ein Diener von Christus. Das ist der Adel deines Lebens. Jetzt muss ich noch mal sagen, was die schlimmste Bremse in unserem Dienst für Jesus ist. Die schlimmste Bremse und die schlimmste Gefährdung unseres Dienstes. Was ist denn das überhaupt? Ja, das ist Uhr im Auge. Das legen wir sie hin. Die schlimmste Bremse ist mein selbstsüchtiges Ich, mein eitles Ich, mein ehrgeiziges Ich, das gestreichelt und gepinselt sein will, wo man die Ehre von den Menschen sucht. Ich will doch nicht den Dreck wegputzen für die anderen. Ach, ich finde das immer wieder in den Gemeinden so schön, wenn man jetzt unterwegs ist und dann erlebt man da irgendwo und dann sage ich immer, die besten Leute stehen immer in der Küche. Sind die, die lautlos hinten arbeiten, die gar nicht viel Worte machen, sondern die dem Herrn Jesus dort dienen, dann sage ich immer, wissen Sie, wo der Herr Jesus gewesen wäre, der wäre auch in der Küche gestanden. Dort, wo man gar nicht viel Worte macht, sondern in der Demut dient. Und deshalb ist so wichtig, dass wir freikommen auch von diesen Gefühlen, die manchmal sich uns, bei uns regen, kriege ich auch die richtige Ehre und die richtige Anerkennung und die richtige Würde, die ist doch gar nicht wichtig, sondern das alles ist doch groß, dass der Herr Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist der Angelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt. Der hat sein Leben für mich gelassen. Ich glaube, ohne dass man das begriffen hat, kann man gar nicht ein Diener für Jesus sein. In der ganzen Welt ist das mit dem Herrschen wollen und mit dem Befehlen und mit den Machtpositionen, mit den Regieren. Das hat ja in allen christlichen Organisationen so einen Riesenraum gewonnen, wo lauter Leute sind, die wollen nach menschlicher Art herrschen. Der Jesus hat schon in seinem Jüngerkreis gelernt, die wollen herrschen. Und der Herr Jesus gebraucht uns als Diener. Da war er ja selber das Modell davon, der Diener. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an und hat sich die Schürze umgebunden, weil das in der Welt nichts gilt. Aber bei Jesus ist es groß. Und jetzt ist interessant, dass Leute, die in dieser Spur von Jesus gegangen sind, ungeheuer viel in der Welt gewirkt haben. Sie haben selber in ihrem Leben schon solche Leute gehabt, die so gedient haben. Wir sind an diesen Tagen so erschüttert, was in Ägypten gerade abläuft. Ganz große Not. Und die Maggie Gobran, eine gute Freundin unseres Werkes auch, die wir ja so verbunden sind mit ihren Kindern, Kinderarbeiter, mit diesen Kindern in den Slums, der Müllkinder, die sie dort hat, die eine wunderbare Arbeit tut, die Mama Maggie dort in Ägypten, die aus einer reichen Familie kommt, des Luxus und des Überflusses. Und da war eine Tante gestorben und die hat so viel für die Armen getan. Und wie die gestorben war, sagte diese Mama Maggie plötzlich, die fuhr ihren Mercedes und hatte viel Geld und trug ihren Goldschmuck. Wer macht eigentlich die Arbeit jetzt an den Elenden weiter? Und jetzt hat sie gemerkt, da ruft mich Jesus, hat den Goldschmuck abgelegt und fuhr eine Rostlaube, ein altes Auto und ihre Familie hat ihr die Freiheit gegeben. Und die hat ein riesen Liebeswerk dort aufgebaut. Und sagt am Anfang, ich konnte die Kinder gar nicht anfassen mit der Krätze, mit dem ganzen Gestank. Das war so furchtbar, wie die übel gerochen haben. Und dann durfte ich sie in den Arm nehmen, ihnen die Liebe von Jesus bezeugen. Und was das heute in Kairo bedeutet, solch eine Frau mit solch einem Liebeswerk von Jesus, das ist zunächst gar nichts in die Augen springen. Das ist so schlichte Dienst der Liebe. Und Sie haben das in Ihrem Leben erfahren, wie die Mama Maggie sagt, die Tante, die war es bei mir, da habe ich es gesehen, was das ist. Das wirklich Große in der Welt ist nicht das, was in den Zeitungen oben drauf steht und was all die großen Leute von Rekorden und Erfolg reden, sondern der kleine Jesus-Dienst der Liebe, den wir tun. Und ich habe so großen Respekt, wenn Sie heute wissen, wie viele in aller Stille hier in Weilheim ihre Angehörigen pflegen und die auf alles verzichten und jahrelang keinen Urlaub mehr gemacht haben. Einen Jesus-Dienst, ohne zu fragen, was wird mir dafür. Das ist ein Segen, ein ganz, ganz großer Segen. Und wie kann man das überwinden? Sein selbstsüchtiges Ich, überhaupt seinen Egoismus, das kann man nur tun, wenn man weiß, Jesus hat sein Leben für mich gelassen. Und das haben wir so gelernt im Glaubensbekenntnis und Erklärung Martin Luthers, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, auf dass ich sein Eigen sei. Ich möchte Jesus gehören und mit jedem Tag meines Lebens nur diesen Jesusdienst weitermachen, wo er mich braucht. Ich will nichts Großes mehr, ich will keinen großen Namen mehr, ich möchte nur in der Spur von Jesus gebraucht werden. Ich kannte in Nairobi einen Mann, der aus einer wohlhabenden Familie stammte. Und er war als Schüler in ganz kriminelle Dinge verwickelt gewesen und hat fast zufällig durch einen Evangelisten gehört, dass es eine Vergebung und Befreiung aus den Klauen des Teufels gibt. Und dann hat er zugegriffen und hat das mit Jesus festgemacht. Und das Tolle war, mit dem Augenblick an, wo sein Leben neu geworden war, sah plötzlich die vielen heimatlosen Kinder in Nairobi in den Slums. Dann hat er angefangen, ein Kinderdorf dort zu gründen. Dann hat er für sie ein Bett besorgt. Dann hat er sie verströmt. Und Jesus hat das gesegnet. Da ist ein Werk draus geworden. Aber das ist nicht das Wichtige, dass das ein Werk wird, sondern dass das Bestand hat und bleibt. Die großen Dinge, die Jesus tut, die sieht man oft zu Zeiten gar nicht richtig. Die werden sicher auch gar nicht gewürdigt, aber in Ewigkeit werden sie gewürdigt. Und das, was mir immer so groß war bei den Missionaren aller Zeiten, dass sie gar nicht viel geredet haben von dem, was sie an Erfolg sehen wollen, sondern sie wissen, wir sind von Jesus gebraucht in dem Dienst, an dem wir sind. Wir dienen ihm mit unserem ganzen Leben und wollen ihn gebrauchen. Warum sind wir Christi Diener? Aus Dankbarkeit. Für sein Blut, das er für uns vergossen hat. Und dass er mich lieb hat. Ich kann ihm auf keine andere Weise diese Dankbarkeit Ausdruck geben. Also heute gibt es ja den Lobpreis, aber der Lobpreis ist immer bloß mit dem Mund. Die richtige Antwort ist, dass ich mein Leben verschwinden sage. Jesus, jetzt kannst du über mein Leben verfügen. Ist ja schön, wenn man ein alter Mensch ist, dann kann man immer wieder zurückblicken und sagen, ich habe auch mein Leben mir völlig anders vorgestellt. Ich wäre gern Missionar geworden, waren alle Türen verschlossen, es war ganz schwierig. Man hat ja so blöde Träume und Gott denkt anders. Damals, wo ich 22 war, mit dem Studium fertig, da gab es kaum mehr Missionen, die Leute ausgesandt haben. War alle Türen verschlossen. Dann wäre ich gern Evangelist geworden. Der Oberkirchenrat hat gesagt, der Mann darf nicht frei im Land rumreisen, das ist viel zu gefährlich. Und dann bin ich schließlich Schwarzwalddorf gekommen, habe gemerkt, wo Jesus dich hinsendet, da benutzt er dich. Und das ist so herrlich. Die Platzanweisung von Jesus, manche meinen, da müsse man noch eine besondere Berufung haben. Ich brauche die Berufung von Jesus durch seinen Opfertod. Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o Jesu, ewig sein. Das ist meine Berufung. Aber die Platzanweisung, wo er mich jetzt einsetzen will, da bin ich bereit. Wo er mich braucht, Herr Jesus, du kannst über mich verfügen. Und ich bin bereit, mich von dir senden zu lassen, in deinem Dienst. Und das ist so wichtig, ich lebe für dich. Und das ist der schönste Lebensinhalt, den ich tun darf, mich ganz für dich verströmen. Es gibt ja Leute, die haben für Jesus schon Gewaltiges getan. Mir ist dieser große Afrika-Forscher David Livingstone immer ein tolles Lebensbild. Auch bei ihm war interessant, er wollte immer China-Missionar werden. Aber wie er zur Aussendung bereit war, war China verschlossen und ging überhaupt nicht nach China. Und dann haben wir gesagt, es muss halt nach Afrika. Einen besseren Platz für den Mann hätte es ja nicht geben können. Ich glaube immer, Gott hat die viel bessere Perspektive, wo er uns braucht. Aber er hat am Ende seines Lebens vor den Studenten von Cambridge gesagt, denk nie, ich hätte ein Opfer gebracht. Der Mann, der 50 oder 60 schwerste Malaria-Erkranker durchlitten hat, der seine ganze Ehe aufs Spiel gesetzt hat, der Unzähliges gewagt hat. Ich habe nie ein Opfer für Gott gebracht. Ich wurde überreich beschenkt. Ich kann mir ein Leben gar nicht anders vorstellen. Geht weg mit dem blöden Gedanken, als ob das ein Opfer wäre. Gott schenkt immer viel, viel mehr, als du ihm geben kannst. Und das ist so wichtig. Wir sind Diener für Christus. Wir sind Diener für Christus und dienen ihm aus Dankbarkeit für alles, was wir von ihm erhalten haben. Hier in der Nähe ist die Brücke von Köngen. Und Sie kennen die historische Bedeutung, die der Brücke von Köngen der Wilhelm Hauff gegeben hat. Da war im Aufstand des armen Konrad der Pfeifer Hans von Hart, Pfeifer von Hart, der zu den Aufrührern gehört hat, die 12, die in Schorndorf gehängt werden sollten. Und der Herzog hat sich den Spaß erlaubt und hat gesagt, ihr dürft würfeln und wer 3 Sechser hat, der wird nicht gehängt. Und wie es an den Pfeifer von Hart kam, hat er gesagt, ich mach da nicht mit so einem makabren Spiel. Und der Herzog hat gesagt, dann würfle ich für dich. Und würfeln und dann waren es 3 Sechser. So hat was Wilhelm Hauff Geschichte erzählen können, im Liechtenstein. Der Pfeifer von Hart ist nicht mehr gewichen von der Seite des Herzogs. Er war nimmer der Aufrührer. Jetzt war er der Treueste, als dem Herzog ums Leben ging an der Brücke von Köngen, ist er mit dem Gaul von der Brücke hinuntergesprungen, einem Herzogs Leben gerettet. Das ist so ein Bild für uns Christen, was es heißt, Jesus zu dienen. Aus Dankbarkeit, solange er mir Leben gibt, möchte ich mich von ihm gebrauchen lassen. Ich möchte ein Christusdiener sein aus großer Dankbarkeit für das, was er mir geschenkt hat. Und die große Schubkraft seiner Liebe soll mich erfüllen. Dafür halte uns jedermann für Christusdiener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Jetzt müssen wir da noch weitermachen. Was sind denn eigentlich diese Haushalter über die Geheimnisse? Das sind die Ökonomen, das sind die Verwalter, die die Geheimnisse Gottes verwalten. Was ist denn die Ökonomie Gottes? Die Wirtschaft Gottes ist, Gott sei Lob und Dank, ein bisschen anders als unsere Weltwirtschaft. Auch unsere Wirtschaft, die funktioniert auch anders als unsere Bankenwirtschaften. Was ist denn die Wirtschaft Gottes? In der Wirtschaft Gottes funktioniert alles nie über Leistung, nie über Können und Vermögen, sondern alles über Gnade und Barmherzigkeit. Sonst wären wir alle verloren, Leute. In der Ökonomie Gottes, in der Verwaltung Gottes ist alles nur Gnade. Und darum ist es jetzt so ganz wichtig, dass wir es auf einmal auch wieder hier merken, dass Jesus uns gerufen hat, weil er die Hoffnung hat, dass wir seiner Gnade Raum geben. Nicht, dass wir uns auf unser Können einbilden. Wisst ihr, an was das Reich Gottes heute am meisten leidet? An dem Können der Menschen. Die Menschen richten überall ihre Mauern auf, ihre Imperien bauen die auf, ihre frommen Imperien. Lassen sie überhaupt noch ein bisschen Raum, wo Gott wirken kann? Ich habe in unseren Tagen manchmal den Eindruck, wisst ihr, dass Gott sein Reich baut, nicht wir Menschen. Wir herrschen, wir planen, wir haben Methoden. Öffnet euch ein bisschen und wenn da einer wieder da ist von euch, der sagt, Herr, ich will mich von dir gebrauchen lassen, wo und wie auch immer. Das freut im Himmel. Der Herr will durch seine Gnade in deinem Leben ganz, ganz viel durch dich hindurch tun. Du bist ein Haushalter, ein Verwalter über die Geheimnisse Gottes. Was sind denn die Geheimnisse, dass du Menschen in Dienst rufen darfst? Du darfst ein Evangelist sein mit deinen Gaben, so wie du bist. Mit deinem Mund. Du darfst morgen Leute zu Jesus führen, weil es durch Gnade geht und nicht durch Können. durch Treue. Leute, die mit Jesus rechnen und auf ihn warten. Du darfst das probieren, da geht's. Du darfst Leute aufrichten, Seelsorge tun. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn Sie bei Wikipedia im Internet mal gucken, was Coaching ist, ist interessant, da ist ein Beitrag drin eines amerikanischen Psychologen, der sagt, eigentlich kann jeder Coaching. Aber die meisten wollen es nicht hören, weil die viel Geld bezahlt haben. Aber eigentlich ist das, was jeder mit gesundem Menschenverstand kann, Coaching. Nämlich dem anderen einen guten Rat geben. Da muss man gar nichts dazu lernen. Jetzt würde ich dazu sagen, und noch gar einen geistlichen Rat geben, fehlt es heute mal am meisten. Ich halte nicht viel von Coaching, wo man noch viel zahlen muss. Das ist ja schrecklich. Also das will wieder sagen, ich will wieder zuhören, wo verzweifelte Leute sind, seelisch zusammengebrochene. Sie dürfen Leute rausführen aus der Depression, bin ich überzeugt. Sie dürfen seelische Heilung bringen, weil Jesus heilen will durch sie, durch ihr Zuhören. Es gibt's ja kaum mehr in der Gemeinde Hausbesuch. Machen Sie es doch. Hören Sie doch zu bei der Nachbarin, die Ehekrise. Beten Sie mit ihr. Und Sie werden erstaunt sein, dass auf einmal eine Ehe neu wird. Weil Jesus durch Sie wirken will. Weil Sie ein Verwalter der göttlichen Geheimnisse sind. Denn Jesus macht das so. Er hat es anders auch nie früher getan, als durch seinen schlichten Dienst, durch seinen ganz schlichten Dienst. Die große Mission, aus der die großen Kirchen der Welt entstanden sind, bis jetzt nach China und Indien, wo überall. Es waren immer ganz kleine Leute mit ganz, ganz wenig Geld. Gott hat nie viel Geld gebraucht. Aber die Gaben gesegnet, die kleinen Gaben. Das ist ein Geheimnis, dass man gar nicht viel Trara drum machen muss. Ich darf mithelfen an seinem Herr Jesus. Segne auch du die Schärflein der Witwe jetzt. Lass du was draus rauskommen, aber brauch auch meinen Mund, mein Zeugnis, meinen kleinen Dienst, den ich dir geben kann mit meinen kleinen Möglichkeiten. Ich will ein Verwalter im Haushalt Gottes sein, in der Ökonomie Gottes, in der Verwaltungswirtschaft Gottes. So, jetzt machen wir mal eine Pause. Jetzt habe ich so viel gehört, ich wundere mich überhaupt über Ihre, Sie müssen Hornhaut in den Ohren haben, bei so viel hören. Aber jetzt machen wir richtige Pause. 10 Minuten. Schön, dass der Martin Frasch dieses Lied ausgesucht hat. Da ist ja in unserem Gesangbuch passiert. Erfreulicherweise wurde das Lied aufgenommen, aber die Gesangbuchkommission hat dann den Text der Helga Winkel einfach verändert, ohne sie zu informieren. Und hat den zweiten Vers einfach umgedichtet. Und da heißt es dann nicht mehr, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart, sondern präg deines Leidens Sinn. Ist auch schön, aber es war nicht der Text. Das darf man eigentlich mit einem nicht tun. Das ist noch schlimmer als ein Plagiat, wenn man sogar seinen Originaltext verändert. Aber bei Christen ist offenbar alles möglich. Dabei ist es ganz wichtig, dass der Herr Jesus in uns seine Lammesart einprägt. Wir müssen immer wieder aufpassen. Heute imponiert es uns immer, wie macht die Welt Geschäfte. Wir können von der Welt natürlich viel lernen. Die Kinder der Welt sind in vielem sehr viel vernünftiger. Aber sie verstehen von der Ökonomie Gottes nichts. Und die Ökonomie Gottes ist, dass Gott seine größten Siege durch ein Lamm macht. In der Offenbarung 5, da steht, dass das Buch mit 7 Siegeln nicht mehr gelöst werden kann. Und der Johannes weint. Wer kann die 7 Siegel lösen? Und dann sagt der Löwe aus Juda. Und dann will er gucken, wo ist der Löwe aus Juda? Und dann sieht er den Löwe aus Juda. Ein Lamm, das geschlachtet ist. Die Stärke Gottes ist das Lamm. Das Kreuz. Größte, was Gott in dieser Welt als Sieg hat, sein größtes Sieg ist sein das Kreuz. Menschliche Ohnmacht. Und Gott wirkt in menschlicher Ohnmacht. Und das muss jeder von uns wissen. Ich habe in meinem Leben Stunden gehabt, wo ich habe aufhören wollen. Gerade mit Kurt Ostertag gesprochen. Da hatten wir so eine schöne Jugendkonferenz für Weltmission auf der Messe mit 5000 jungen Leuten. Wir hatten vor vielen Jahren im Moment, da wollten wir aufhören. Da hat der Charlie Moore gesagt, vom Bodensee auf, man hört nicht auf.
Da waren wir so wenige, dass wir uns bloß noch getroffen. Es waren 5.000 oder mehr. Damals waren wir in Ludwig-Hofacker Gemeinde aus nur 150 Leuten. Und Gott hat uns herausgeführt. Und dann weiß man, wer das fertig war. Auf der Messe, wir haben keine Musikband gehabt. Und 25, ihr könnt all die Vorträge anhören im Internet. Glasklare Jesusbotschaften. Ohne Musik, 40 Minuten. Und die jungen Leute sagen, das ist so wunderschön. Wollen wir haben. Jetzt am 6. Januar. Auf dem Sermon Online sind sie alle dort aufgetreten. Und so meine ich mir, so wirkt Jesus aus menschlicher Schwachheit. Und das darfst du in deinem Leben erfahren. Dass du sagst, ich habe für meine Enkel bloß noch beten können. Und im Himmel wirst du mal staunen, wie dein Gebet erfüllt wurde. Und alle Erweckungen, wo sie passiert sind, sind in großer Schwachheit erbeten worden. Das große Jugendtreffen in Bobengrün hat angefangen mit einem querschnittsgelähmten jungen Mann. Und da haben sie ein paar Freunde drumherum gesammelt, am Pfingsten. Und dann war ein Bäckermeister, der auf seiner Wiese gebetet hat, da wo heute die großen Zeltlager sind, am Pfingsten, wo sie bis zu 10.000 Leute versammeln. Das macht Gott aus unserer Schwachheit durch des Lammes Art. Wir brauchen nicht Geld, wir brauchen auch nicht große Werbungsworte, aber was wir brauchen, Treue dem Herrn und dem Herrn dienen. Und dieses Geheimnis ist heute in vielen Gruppen verloren gegangen. Besuche machen, beten, dem Wort von Jesus vertrauen, verkündigen, treu bleiben. Unser Sinn muss geändert werden, dass wir diese Lammesart, diese Jesusart haben. Denn in der Welt will man siegen durch Stärke. Wie heißt der Klitschko, der mit seinen Boxfäusten, ne? Das will man stark sein. Die Jesusart ist eine andere Art, wie er seine Siege vollbringt. Und deshalb wollen wir Diener sein und Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Was war das für den Apostel Paulus so schwierig, dass er mit dieser Krankheit leben muss, dass er so viele Jahre seines Lebens zu Unrecht eingesperrt war? Der hat nie so einen Abend erlebt wie wir heute. Es waren immer ganz kleine Krüppel. Aber er war trotzdem der größte Missionar aller Zeiten. Und wie er gestorben ist, gab es im ganzen Römerreich keine Stadt mehr, wo es nicht eine Jesusgemeinde gab. Es kommt nicht auf das Äußere an, auch nicht, was die Leute sagen. Ich bin doch nicht von den Menschen gerichtet werden. Wir gucken viel zu viel, was die Menschen sagen. Mir ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde, von einem menschlichen Gericht. Ich bin doch nicht dem Urteil der Menschen unterworfen. Und das meiste von dem, was in Idea drinsteht, ist in 2 Jahren sowieso verbrannt und vorbei. Ist doch, bleibt doch gar nicht. Ihr kennt es doch. Was haben wir in unserem Leben schon aufgehen und dahingehen? Im Reich Gottes ist eine ganz andere Ordnung. Und wenn ihr einmal dem nachgeht, warum so viel geistliches Leben, das ist doch wunderschön und groß. Im Südwesten Äthiopiens ist eine große Erweckung unter den muslimischen Naturvölkern, Stammesvölkern. Wir hatten selber Teil mit den Mursi, die noch nackt rumlaufen. Steinzeitmenschen mit den Lippen, die Wülste haben, die Teller da unten reinschieben. Gibt's ganz viele Völker. Da war ein australischer Missionar, Dick McLellan. Und ich habe jetzt die 2 Bücher von ihm bekommen. Da sind viele interessante Geschichten drin von Bekehrungen. Und interessant, wie in einem dieser Stämme plötzlich das Evangelium einkommt. Das ist enorm gewesen. Da war nur ein Zeuge da, ein Evangelist, der sagt, Jesus ist der Herr, du darfst nicht mehr Satan folgen. Und plötzlich gibt es eine Wirkung des Geistes Gottes. Anders geht es ja nie. Bei jedem Menschen, der zum Glauben kommt, ist es noch nie anders gegangen als durch ein direktes Eingreifen des lebendigen Herrn Christus durch den Heiligen Geist. Noch nie. Noch nie ist ein Mensch durch menschliche Beredung zum Glauben gekommen. Es geht gar nicht. Der wird gläubig. Es entsteht eine Gemeinde. Es ist eine lebendige Gemeinde, aber im Busch dort unter in dem abgelegenen Gebiet, Südwesten Äthiopiens, ganz abgelegen, sind ganz wilde Menschen mit der Kalaschnikow rumhängen, die da auch kriegerisch sind. Und dann kommt der Kommunismus, kommunistische Militärregierung. Und da fängt sofort an, in all diesem Stamm einzugreifen. Und die ganze Kirche kommt in eine schlimme Verwaltung. Und der Leiter, der Prediger dieser Gemeinde ist plötzlich gegenübergestellt 10 Gemeindegliedern, die von den Kommunisten umgedreht waren. Die sagen, du bist schuld! Du bist der Verführer, wird ein großer Prozess gemacht, ein Schauprozess auf dem Marktplatz. Und er sagt, ich werde verrückt. Meine gleichen Brüder beklagen mich und werfen mir Sachen vor, was ich gemacht habe, so kein Wort ist wahr. Und er hadert mit Gott. Er wird ins Gefängnis gesteckt, 5 Jahre in Straflager, Unrecht, und er bäumt sich um, sagt, Gott, du musst doch mir Recht geben. Er sagt, ich bin sehr verrückt geworden. Ich habe 2-mal zu Gott geschrien, auf die Knie gelegen, Herr, räche doch dieses Unrecht. Es war ein Neffe von ihm selber, der sogar bei den Kommunisten dann mitgemacht hat und gegen ihn diese ganze Sache ersonnen hat. Und dann erst nach dem 2. Mal hat er kapiert, halt mal. Wir hatten der Paulus das gemacht, als er zu Unrecht eingesperrt war. Wir hatten das Jesus gemacht. Und dann hat er gesagt, aha, dann ist das ein Weg von Jesus, dass ich hier im Straflager bin, unschuldig. Jetzt möchte ich den Platz nutzen und möchte ein Zeuge für Jesus sein. Und jetzt will ich ein paar Leute suchen, mit denen will ich Bibelworte auswendig lernen. Und dann treffen wir uns zum Beten. Und ich will nicht mehr hadern über mein Schicksal. Und wie er nach 5 Jahren freikommt aus dem Lager, war eine Riesengemeinde entstanden. Und er hat gesagt, das Geheimnis war, dass ich mein Leben begreifen musste. Ich bin Christusdiener. Und es geht nicht darum, ob ich Recht bekomme, sondern ob ich Christus dienen kann. Egal in welchen Verhältnissen. Und das ist in unserem Leben oft so eine Bremse, dass wir uns ärgern über Unrecht, das uns widerfährt, oder über Leiden, das wir tragen müssen. Wir begreifen nicht, dass uns Gott genau dort reingestellt hat. Ich las neue Geschichte von einem Missionsleiter, der ins Krankenhaus kam und sagte, meine erste Frage war, wie kann ich meinem Zimmernachbarn zum Nächsten werden? Dann hat er gesagt, Herr, warum bin ich jetzt krank? Sondern wenn du mich ins Krankenhaus schickst, ich möchte dir dort dienen. Und hat er ganz Tolles erlebt mit ihm. Der hat zuerst Freude gehabt, wenn er mit ihm gebetet hat, dann hat er gespottet und was er alles erlebt hat dort. Und hat am Ende einen zu Jesus führen dürfen. Nimm deine Lebenssituation, auch die unbequemen, und sei ein Jesuszeuge, ein Haushalter der Ökonomie Gottes. Das Wort mit dem Haushalter, das ist so ein bisschen bei uns Verwalter. Wir kennen ja aus den Wirtschaften, aus den Kneipen, aus den Gasthäusern, aus den Restaurants, kennen wir Bedienung. Und Bedienung freut sich, wenn es den Gästen schmeckt. Und so müssen wir es genauso machen, dass wir sagen, wir wollen aus den großen Schätzen Gottes die Leute bedienen. Wir wollen anbieten, was Gott alles da hat. Wir können da reichen, wir kennen uns aus. Mein Vater hat mir immer mitgegeben, wenn man unterwegs wo fragt, wo isst man gut, sagt, da kriegst du immer den falschen Rat. Du musst die Leute fragen, wo essen sie, wenn sie mal zum Essen gehen. Da sagt, na geh ins Rössle. Ah, na gut, na geh auch ins Rössle. Also wo essen sie? Und genauso müssen wir es machen. Wir wollen das den Leuten weitergeben, was wir im Glauben empfangen haben. Ich wundere mich manchmal, die reden in Hauskreisen über die schwierigsten theoretischen Fragen des Glaubens, da komme ich schon immer mit. Ja, ich habe die Dreieinigkeit noch nie verstanden. Habe Sie es verstanden? Ich weiß, das stimmt, aber verstehen habe ich es noch nie können. Ich kann Gott überhaupt nicht verstehen mit meinen menschlichen Gedanken. Ich kann auch nicht verstehen, Jesus war ein Gott und war ein Mensch. Verstehen kann man überhaupt ganz wenig. Da sollte man sich gar nicht so viel beschäftigen. Aber ich verstehe, dass er mich lieb hat und dass er mich sucht, dass er bei mir ist. Und das will ich weitergeben, was ich empfangen habe. Die Stärkung, die Erquickung. Ich will mit Menschen beten, will mit Menschen Bibel lesen. Die Worte, die ich begriffen habe, weitergeben. Ich will ein Verwalter der Geheimnisse Gottes sein. Und nicht über Dinge reden, die ich nicht verstehe, sondern über das, was ich verstehe, will ich weitergeben. Haushalter über Gottes Geheimnisse, die will ich weitergeben. Das sind gar keine geheimnisvollen Dinge, aber sie sind anders, als unser menschliches Denken läuft. Und Gott ist ganz anders, als wir verstehen, aber wir haben es doch erlebt, wie er mit uns ist. Von einer Güte und einer unbegreiflichen Liebe. Von einer Barmherzigkeit ohne Ende, von einer Treue, darum darf ich ihm dienen. Und jetzt ist es so schön, dass mein ganzes Leben in Dienst genommen wird.
Unser Auto dürfen wir mitnehmen, heute Abend jemand zur Abendbibelschule mitnehmen, heimfahren, oder unser Haus dürfen wir mitnehmen, auch wenn es im Winter manchmal ein bisschen Split gibt auf dem Teppich. Aber dass wir Hauskreis machen, Bibellese, Gebetsversammlung, alles öffnen, Herr. Alles, was ich bin, nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Mein ganzes Leben soll Gott dienen. Jetzt fällt auf einmal auf, dass es schon im Alten Bund, im Mosebuch dauernd stand, wir sollen Gott dienen. Aber wir machen da so feierliche Gottesdienste draus, mit ganz weltfremden Worten und überhöht. Nein, der Gottesdienst ist doch, wie wir beim Essen sagen, Herr, vielen Dank. Und wir freuen uns vor dir, und das soll jetzt dazu dienen, dass Gott unsere Familien gebraucht, unsere Ehen, unser Leben, unser Geld und alles zu seinem Dienst, dass er etwas Ewiges für sein Reich macht und dass wir alles im Namen von Jesus tun, und alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Sein ganzes Leben ihm dienen soll. Und da steht noch ein schönes Wort im Römerbrief: Wie wir bisher der Sünde gedient haben, das ist schlimm. Wie die Sünde so tief in uns drin ist, in allen Regungen unseres Kopfes, so soll jetzt die Gnade Gottes uns regieren. Die Liebe und die Güte und die Sanftmut und die Keuschheit und die Reinheit. Das ist doch toll. Die Wahrheit soll uns regieren. Herr, ergreife uns ganz, dass wir dir dienen können und dass du uns gebrauchen kannst. Auf dass ich dein Eigen bin, auf dass ich dir dienen kann. Der Herr ist es, der mich richtet. Keine Angst davor. Ich muss mich bloß vor dem Herrn verantworten. Und vor dem Herrn kann man immer nur sagen, Herr Jesus, du weißt, wie wenig ich dir bringen kann. Aber ich gebe es aus ganzem freien Sinn. Das ist ja so schön bei unseren Kindern, dass sie das mit dieser einfachen kindlichen Liebe tun. Mama, Baba, dir schenke ich Opa, Oma, in dieser ganzen Liebe, Herr, ich darf dir dienen, mein ganzes Leben soll nur dir gegeben sein. Gibt's eine größere Erfüllung als dies? Manchmal macht man sich natürlich schon einen Gedanken drüber, wie so ein Porsche-Manager Wiedeking mit 90 Millionen in einem Jahr umgeht. Wenn der beim Metzger einkauft oder beim Kaufland und wie der das macht, gell, mit seinen 90 Millionen. Aber eigentlich schon ein armer Tropf. Der kriegt ja die Augen gar nicht mehr zu, denn der weiß auch nicht, wie er es besser anlegen soll bei der Bank. Dass all das, was Menschen haben, vergänglich ist. Und die Leute kriegen auch ihre schweren Krankheitsleiden und haben keine ewige Hoffnung. Was Wunderbares ist, wenn jeder Atemzug deines Lebens, jeder Tag, den dir Gott noch schenkt, zurückgegeben werden darf in großer Dankbarkeit. Der morgige Tag, Herr, du schenkst mir diesen Tag. Sicher, im Schatten des Todes, aber im Schatten deiner großen Ewigkeit. Ach, das ist doch so wunderbar mit dieser bombigen Jahreslosung. Kann man es grandios sagen? Natürlich ist das eine vergehende Welt, in der wir leben. Singen ja auch die Fasnachtsjecken jetzt, gell? Wir leben immer lang, und was heißt das immer? Heile, heile Gänse, in 100 Jahren ist alles weg, Mäusedreck. Also, und die Fahnen wehen im Wind, und das geht alles vorüber, es geht alles vorüber, es geht alles vorüber. Nein, bei uns nicht. Bei uns hat jeder Tag einen Sinn zum Lobe Gottes, und wir wollen etwas draus machen, dass Garben in der Ewigkeit gefunden werden. Das ist mir immer das Größte von dem Richard Wurmbrand, der ja so in Rumänien gelitten hat, wie er war ausgebildet für den Geheimdienst von Belgien vom Zweiten Weltkrieg, sollte er die Untergrundzelle der Kommunisten in Belgien leiten. Und da ist er in den Karpaten mit seiner Frau spazieren gegangen, und da kam ein schreckliches Unwetter. Und da war ein Schuhmacher, schwer TB-krank. Der Arzt hat gesagt, ich lebe bloß noch ein paar Wochen. Er hat gesagt, gut, wenn ich noch ein paar Wochen lebe. Herr Jesus,
Ich möchte noch einen zu dir führen. Und wenn du es mir schenkst, einen von deinem Volk Israel. Und da kam dieses schreckliche Unwetter und Richard Wurmbrand, ein Jude von Haus aus mit seiner Frau, wandert in den Karpaten, sucht Zuflucht in dieser Hütte des Schusters. Und es gibt ein 3-Stunden-Gespräch und am Ende bekehrt sich Richard Wurmbrand. Mensch, wenn du sowas tun darfst, es geht nicht durch dein Können, hat noch nie ein Mensch durch seine Gaben gekonnt. Kein Ulrich Parzani, kein Corrie ten Boom, kein Billy Graham hat es durch seine Gaben gekonnt. War immer der Heilige Geist. Noch nie ein Mensch anders zum Glauben gekommen. Du darfst ein Zeuge für Jesus sein. Mit der Hand, mit der Tat der Liebe, mit gutem Tun, angefangen von den Türken, mit dem türkischen Nachbarskind. Leg ihm das Samen des Wortes Gottes und der Name Jesus ins Herz hinein, in großer Liebe. All die, die Jesus gefunden haben, hatten einmal im Weg so einen, der sie dort geführt hat. Wunderbar, wenn man das so verfolgt, was da alles geschehen ist, durch ganz schlichte Zeugnisse. Der Pastor von Izmir, der Mesut, der von Hochdorf und der Eidlinger Schwester mitgenommen wurde ins Zellerstift zur Bibelschule. Heute Pastor in Izmir. 50-jähriger Türkenjunge in einer Familie und hat Jesus gefunden. Und da ist irgendwo, sag, Herr, wo du mich brauchst, ich will mich von dir nur gebrauchen lassen. Nimm mich und nimm mein Leben. Und es muss gar nicht groß sein, muss dich nicht beurteilen lassen. Herr Jesus, du weißt, was ich kann und ich tue das für dich, so wie sie es bisher schon getan haben. Frei vom Urteil der Menschen. Ich will dir, für dich leben und bei dir sein, Herr, und dir treu dienen. In unserer Welt ist eine ganz große Versklaverei, wir sind versklavt unter die Teufelsmacht, indem wir gewinnen wollen, unserem Namen Ehre geben wollen. Das ist was ganz Tolles, wenn man sagt, nein, Herr Jesus, geht es nur noch um dich. Du bist das Allerwichtigste und für dich will ich leben, alles soll dir zu eigen sein. Du hast das Eigentumsrecht in meinem Leben, dir will ich dienen. In der Zeit, wo ich bei Licht im Osten tätig war, war ich damals auf dem Höhepunkt des Kommunismus in der Tschechei, waren ganz, ganz schwierige Verhältnisse, sehr kleine Christengruppen und Gemeinden. Und da trafen wir einen Mann namens Tom Kaufall, ganz am Ende von Böhmen. Und der kommt auf uns zu und sagt, ich habe ein Liederbuch gemacht für den Chor und habe ganz, es war wahnsinnig gemalt, alte vierstimmige Chorsätze gemacht und mit vielleicht 200 Liedern drin, hat gesagt, ich habe das gemacht und ich habe die Bitte an euch, dass ihr das druckt. Das wäre für unsere Chöre so etwas. Und dann musste ich dem Mann erklären, sagen, wir haben gar nicht so viel Spendengeld, das machen zu können. Ich kann sagen, lieb, dass sie das gemacht haben. Nachträglich tut mir es leid, dass ich das dem Mann so offen gesagt habe. Wir haben es nämlich nachher doch noch gedruckt. Und es hat einen ganz wunderbaren Dienst getan, das Chorbuch. Aber dann hat der Tom Kaufall gesagt, ach, wisst, das ist gar nicht so schlimm. Über der Arbeit von dem Malen, es war ein Dreivierteljahr feinste Malarbeit, wie ich die Noten gemalt habe und die Notensätze abgemalt habe. Ich habe früher mal ganz dicke Brillengläser gebraucht. Und über dem Malen sind meine Augen so gut geworden, dass ich heute keine Brille mehr brauche. Ich habe gedacht, so geht es manchmal im Dienst für Jesus. Es ist kein Gesetz, aber dass der Herr Jesus beschenkt. Und das Tollste ist, dass auf jeden Fall kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Das schöne Lied von Rambach, das wir Württemberger so sehr lieben und das uns so viel bedeutet. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Wir sind nicht die Gutsherren über das Reich Gottes. Es ist eigentlich eine Tragik, dass wir christliche Kirchen nach Namen von Menschen nennen. Eine lutherische Kirche, eine calvinistische Kirche. Überhaupt unsere ganzen Namen sind eigentlich ein Quatsch. Wir sind alles gemein Jesus-Leute. Und eine Jesus-Gemeinde, sicher, man trifft sich da, wo man sie, wie man sie gerade zusammenkommt, das ist ja in unserer Art, das dürfen wir ja auch. Aber das wissen wir, dienen alle dem Herrn Jesus und wollen einander helfen, wie wir nur können und seinen Namen in unserer Welt ausbreiten. Und was einen beeindruckt auch, was mich dann immer wieder ganz fasziniert hat, wie wir auch in der ganzen Welt dann den Geschwistern, in den ganz verschiedenen Kirchen helfen dürfen, ihre Nöte beistehen, heute auch das mitverfolgen, wie es denen geht in Laos und in Kambodscha und in der Mandschurei und in Usbekistan und in Kuba und in Libyen, wenn man das im Fernseher sieht, Herr, das sind doch überall deine Kinder. Du hast doch dort deine Leute in Saudi-Arabien, wo überhaupt gar keine Gemeinde sein darf, und du hast doch deine Leute dort. Und du hast deine Leute in Nordkorea und du, jetzt benütze sie doch und gebrauche sie auch dort und segne sie. Und das ist so wunderbar, dass wir mit teilhaben können an diesen großen Gnadengaben Gottes. Gestern Abend kam im ERF noch einmal das Gespräch mit Hugo Danker, der Superintendent bei den Nazarenern war, eine sehr gute Freikirche methodistischen Ursprungs. Und er erzählte Hugo Danker noch einmal, einen Menschen, den ich sehr schätze, der im Evangeliumsrundfunk diese einmaligen Sendungen, diese Bibelsendungen von McGee übersetzt hat und auch immer gelesen hat, ganz tief eindrücklich. Ich schätze die ganz besonders, McGee, durch die Bibel. Und dann erzählt er, wie das bei ihm war. In Guatemala aufgewachsen, sein Vater war großer Autoverkäufer, überall in der Welt unterwegs gewesen, in der Türkei, im Nahen Osten. Furchtbar unter die Räder des Alkohols gekommen. Nie eine Begegnung mit Christen gehabt. Der Vater hat sich von ihm getrennt, jedes Vertrauen in ihn verloren. Er hat keinen Ausweg mehr gewusst, und wie er eines Abends kommt, und seine Glastüren aufschließen will, da steht ein Mann draußen und sagt, ach, ich will einen Herrn Danker hier besuchen. Sagt, ja, wer sind Sie? Sagt, ich bin ein Missionar der Nazarenerkirche. Sagt, was ist denn das? Da sagt, ach, wissen Sie, in Guatemala, da ist eine 92 Jahre alte Missionarin. Die betet seit vielen Jahren für Sie. Sagt, für mich? Ja, die kannte Sie noch, wie Sie ein Kind waren. Und die hat mir einen Brief geschrieben, ich soll sie besuchen. Ich habe ihre Adresse gefunden. In diesem Abendgespräch hat sich Hugo Danker bekehrt und wurde Pastor. Man muss kein Pastor werden. Ich will mal sagen, dass dieses Gebet einer Missionarin, 92-jährig, so viel bewirken kann, was der Hugo Danker durch seine 40 Jahre oder 30 Jahre Sendungen im ERF, diese Magie durch die Bibel, bewirkt hat. Ein ganz wunderbar demütiger Mensch. Das ganze Leben sagt, von dem Abend ab habe ich nie mehr einen Tropfen Alkohol trinken müssen. Was Jesus kann, das kann man gar nicht. Und was Jesus durch uns hindurch kann, wir trauen ihm alle viel zu wenig zu, weil er der Herr ist, und deshalb sollten wir viel mehr Mut machen, Einzelarbeit. Und deshalb heißt es hier, 1. Korinther 4, wir sind nicht abhängig von dem Urteil der Leute. Der Herr richtet nicht, bis der Herr ans Licht bringt. Dann wird das Dichten und Trachten des Herzens offenbar werden. Auch dein ganzes heimliches Sehnen und die großen Wirkungen des Reiches Gottes, die auch von deinem Leben ausgegangen sind. Du wirst mit allem gebraucht, und das ist was ganz Wunderbares. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob teil werden. Da sagen wir, Herr, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Aber das Herrlichste ist, dass der Herr Jesus sagt, er wird sie zu Tisch sitzen und er wird sich umgürten und wird seine Knechte bedienen. Und dann verstehen wir erst, dass in der Bibel sogar der größte Ehrenname Knecht ist. Es gibt in ganz Weilheim keinen Knecht mehr, auch in Nutzingen nicht mehr. Aber bei Jesus gibt es Knechte, die sich ganz ihm verschreiben, sagen, es ist nur für dich und für dich alles. Es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Ich will dein Leibeigener sein. Mose war ein Knecht Gottes. Und der höchste Ehrenname ist der Knecht Gottes in Jesaja, der Gottesknecht. Und dass wir auch Knechte sein dürfen für den Herrn Jesus, das ist ganz wunderbar, und dass er uns segnet. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass wir in deinem Dienst stehen dürfen. Und dass du die Kraft in unserem Dienst bist. Wir leiden oft so, wenn alles so langweilig ist, so fruchtlos. Aber wir sind auch nicht interessiert, was Menschen bieten. Wir wollen dir begegnen in dem Dienst von Menschen und andere sollen auch in unserem Dienst dir begegnen. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Darum bitten wir dich, gebrauche jeden von uns. Du hast uns in ganz verschiedene Plätze gestellt. Super. Dass wir dort dir dienen dürfen, ob wir Schüler sind, Studenten, im Büro, in Fabriken und Handwerksbetrieben oder wo wir sind, Herr, gebrauche uns, in Altenheimen oder wo wir sind, gebrauche uns. Auch in unserem Familienkreis, setze uns zum Segen, auch für Kinder, Enkel, Freunde, Verwandte und Nachbarn. Amen.